Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wie Gerdi schon sagte, wird das jetzt erstmal die letzte Predigt sein. Aber wir werden sicherlich mal wiederkommen. Und Klaus hat mir schon gesagt, ich sollte eine Predigt mitbringen. Wir werden sehen. Ja, wie das immer so ist, wenn man sich für eine Predigt vorbereitet, wer das schon mal gemacht hat, wird das kennen. Und man sich überlegt, was nehme ich, welches Thema, welches Bibelwort und so weiter. Dann trifft es meistens, so ist es bei mir, eher das, womit ich mich selbst an dem Moment oder in der Lebensphase am meisten beschäftige. Das auch als Thema zu nehmen, weil da fühlt man sich irgendwie zu Hause in dem Bereich, was man auch in der stillen Zeit so gerade macht, durchliest. Und so wird es euch sicherlich auch hier nicht schwerfallen, in meiner Predigt heute unsere Lebenssituation so ein bisschen wieder zu erkennen, in der wir uns gerade befinden, was Gerry schon vorhin angedeutet hat. Eben, und Gerry hat es schon genannt, meine Predigt, oder das habe ich überschrieben, mit der Überschrift Sehnsucht nach Gemeinde oder Schrägstrich Gemeinschaft unter Gläubigen. Sehnsucht nach Gemeinde. Und dazu nehmen wir den Predigttext aus Römer, Kapitel 15. Römer, Kapitel 15, die Verse 22 bis zum Kapitelende, Vers 33. Römer 15, die Verse 22 bis 33. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Male daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Kurzer Schnitt. Zuvor, den Kontext, wenn man das liest, die Verse vorne dran, sagt Paulus, dass er eben viel herumgereist ist und hat den Heiden das Evangelium verkündigt. Und jetzt sieht er seine Aufgabe als erfüllt dort. Und er sagt, aber das war auch der Grund, warum er nicht geschafft hat, zu den Römern, also zu der Gemeinde in Rom zu kommen. Und dann Vers 23 und weiter. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde, doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst, den ich für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei, damit ich mit Freuden zu euch komme nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Soweit der Predigttext. Ja, Gemeinde grundsätzlich ist ja vordergründig ein Verein, wie jeder andere Fußballverein und sonst Verein auch. Die Mitglieder, da braucht es einen Kassierer, da braucht es diese staatliche Struktur, um ein eingetragener Verein zu sein. Aber die Mitglieder in diesem Verein sind ja eigentlich meistens auch, wenn es jetzt ein Fußballverein oder ein weltlicher Verein ist, Leute, die gleichgesinnt sind, die sich irgendwie verstehen, die auf einer Ebene sind, wo Gleiches zusammenkommt. Aber die Gemeinde Gottes ist mehr als das. Es ist nicht nur ein Treffpunkt von Gleichgesinnten, wo man die gleiche Meinung hat, die gleiche Weltanschauung hat. Gemeinde ist göttlicher Natur. Das ist uns sicher allen klar. Und Paulus bekundet jetzt hier in diesem Kapitel 15 seine Sehnsucht, die Gemeinde dort in Rom zu besuchen oder besuchen zu wollen. Das, was er sich wohl schon lange vorgenommen hat, jetzt auch mal wirklich durchzuführen oder dass es jetzt wirklich mal wird. Und interessanterweise, ganz am Anfang dieses Kapitels, was ja der Römerbrief ist ja an die Römer geschrieben, die Gemeinde, die er eigentlich auch besuchen wollte. Und im ersten Kapitel, ganz am Anfang, Da lesen wir in den Versen 9, im ersten Kapitel 9 bis 12. Ich lese das kurz auch nochmal. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich diene, in meinem Geist diene. Denn Gott ist mein Zeuge, den ich in meinem Geist diene, am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass euer gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's wohl einmal fügen möchte, durch Gottes Willen, dass ich zu euch komme. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und durch meinen Glauben, den wir miteinander haben. Sehnsucht also hat Paulus oder bekundet Paulus ganz deutlich, diese Gemeinde dort zu besuchen. Nun, ich denke, auch wir, wer das vorher vielleicht nicht so gekannt hat, haben das kennenlernen müssen jetzt in diesen vergangenen Monaten, wo wir uns einfach nicht sehen durften, wo wir einfach hier nicht zusammenkommen konnten. Und wie selbstverständlich kann ein Privileg werden, ein Vorrecht werden, wenn es einem immer offen zugänglich ist? Wenn man es immer hat, so nimmt man das selbstverständlich. Und erst wenn man es nicht mehr hat, merkt man, was man daran hatte. So wie es auch in dem Psalmisten in der Botschaft, die wir schon gehört haben oder gelesen haben, hieß: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und dann weiter im Vers 11 hat es dann geheißen: Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in den gottlosen Hütten. Ja, da geht es sicher nicht vordergründig um das Gebäude selbst, sondern um die Anbetung Gottes. Da begegnen wir Menschen, die das Gleiche tun, die auch den gleichen Gott anbeten und gemeinsam Gott loben. Ja, die Christenheit, nicht nur in Deutschland, wie ich schon sagte, hat ja in den vergangenen Monaten erlebt, was das bedeutet, wenn die Türen des Hauses, in Anführungsstrichen, um in den Worten des Psalmisten zu bleiben, geschlossen bleiben. Auch wenn wir heute uns wieder versammeln dürfen, darüber sind wir froh, sind wir ja trotzdem noch nicht ganz in der alten Normalität zurückgekehrt mit einigen Einschränkungen, aber dennoch dürfen wir uns wieder treffen. Ein führender deutscher Jurist, Professor Horst Dreyer von der Universität Würzburg, hat dieses Jahr im Mai in einem Interview auf die Frage von einem Reporter, ob Religionsausübung denn nicht auch durch das Internet gewährleistet wäre, Folgendes geantwortet, Zitat: Jeder Gläubige weiß, dass das Internet kein Ersatz sein kann und natürlich ist das Verbot von Gottesdiensten eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Das Grundgesetz garantiert ja gerade die ungestörte Religionsausübung, Artikel 4. Und dazu zählen ganz zentral der gemeinsame Gottesdienst, das gemeinsame Gebet in der Kirche, das Hören der Predigt, das Abendmahl. Hier liegt also ein schwerwiegender Grundrechtseingriff, ja eine Suspendierung, also eine Aufhebung des Grundrechts vor. Dieses Verständnis von Religionsfreiheit ist übrigens eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Und dahinter sollten wir nicht zurückfallen. Im Übrigen wundert es mich immer noch, wie klaglos die Kirchen das hingenommen haben. Was sagt das über unser Land aus, wenn gleichzeitig die Kirchen geschlossen werden und die Baumärkte geöffnet haben? Soweit das Zitat von dem Professor Dreyer. Natürlich ist der Christ im Allgemeinen, hat der Christ zum allgemeinen Wohl seinen Teil beizutragen und sich den Schutz an die Schutzmaßnahmen zu halten, ob er es nun gut findet oder nicht. Aber die Frage ist ja eigentlich eine tiefere, die ich mir gestellt habe. Wie sehr haben wir wirklich diese Zusammenkünfte, die Gottesdienste, das gemeinsame Liedersingen, die gemeinsamen Gebete, Bibelstudium, Hauskreise etc. wirklich vermisst? Wie viel haben wir das wirklich vermisst? Und hier sollte sich jeder wirklich Hand aufs Herz selbst die Antwort geben. In Apostelgeschichte 2, wir kennen das, hat es über die frühe Gemeinde geheißen, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und damals sicher nicht via Internet, sondern sie hatten sich wirklich persönlich vor Ort da. Und hier in unserem Text nun schreibt Paulus ja nicht an eine Gemeinde, die er schon besucht hat, die er schon kennt, wie er ja sonst auch Gemeinden besucht hat und dann beim zweiten Mal Briefe geschrieben hat und wieder besucht hat, sondern hier schreibt er an die Gemeinde in Rom, die er ja offensichtlich noch nicht besucht hat. An eine Gemeinde, die er so persönlich noch gar nicht kannte. Aber interessant ist zu bemerken, dass da doch irgendwelche Verbindungen bereits schon gab, die, dass da schon irgendwelche, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut war. Wenn man dann weiterliest in dem 16. Kapitel, ist es interessant zu sehen, diese Grußliste, die dort im 16. Kapitel eine recht lange ist, wo es dann zum Beispiel in Vers 3 heißt, grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben. Interessant. Und dann im Vers 6 auch weiter noch, grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hat. Und so geht es weiter, wenn man das weiterliest, eine ganze Reihe an namentlich erwähnten Leuten, so wie als ob er die schon wirklich persönlich auch kannte, obwohl er noch gar nicht da war. Wir wissen nicht, und ich habe das auch nicht weiter recherchiert, vielleicht weiß da jemand mehr darüber, ob es an anderen Stellen der Bibel Hinweise gibt, wo er diese Leute schon mal kennengelernt hat, in anderen Gemeinden vielleicht, habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Und so gab es also viele persönliche Verbindungslinien, wo auch begründet, weshalb Paulus den Besuch in Rom so entgegengefiebert hat und gerne dort auch mal wirklich die Leute leibhaftig und persönlich kennenlernen wollte und sehen wollte. Aber worin liegt jetzt wirklich diese Sehnsucht begründet, diese besondere Sehnsucht begründet in einer christlichen Gemeinschaft? Was ist da das Besondere dran, als dass man sich nur mit gleichgesinnten Leuten trifft, wie ich eingangs sagte? Bei Paulus war das ja eigentlich auch ein Grundzug. Immer dann, wenn er loszog und Gemeinden besuchte, er hat viele Gemeinden gegründet und auch immer wieder besucht und er hat sich um die Gemeinden gekümmert und hat ihre Gemeinschaft auch gesucht. Wie zum Beispiel bei der zweiten Missionsreise, sagt er, wo er loszog mit Barnabas. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, Apostel 15, Vers 36 lesen wir das, lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen. Natürlich in Klammern, Schwestern immer mit eingeschlossen. Nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort verkündigt haben. Also Paulus hat die Gemeinschaft mit den Gläubigen immer wieder gesucht. Es war ihm ein Anliegen, es war ihm wichtig. Und jetzt kleine Beispiel aus meinem Leben. Als ich damals nach China das allererste Mal reisen musste, ihr kennt es ja, ihr habt das ja mitgekriegt, da habe ich mich schon vorbereitet. Ich wusste das schon einige Zeit vorher, dass ich dorthin fliegen sollte. Und mir war es wichtig, weil ich wusste, ich würde übers Wochenende dort sein, auch dort einen Gottesdienst irgendwie zu besuchen, irgendwo. Und habe mir auf die Suche gemacht, ob ich irgendwo irgendwas finde, dass ich einen evangelischen, christlichen irgendwie in einen Gottesdienst dort kommen konnte. Und so wurde ich dann irgendwie auch fündig im Internet. Und in dieser 11-Millionen-Stadt, ist schon eine große Stadt, einen Gottesdienst hatte ich auch gefunden und habe den Pastor angeschrieben. Und dort gab es dann, hat er mir gleich gesagt, 5 Shuttlebusse, die in der Stadt verteilt fahren, die der Gemeinde gehören, also keine Stadtbusse oder so. Und hat er mir auch gleich genannt, welche Linie bei meinem Hotel in der Nähe ist. Und dann sollte ich um die und die Uhrzeit an der und der Bushaltestelle sein, dort wird der Bus kommen, mit dem und dem Nummernschild, weil die sind ja nicht angeschrieben wie die Reisebusse oder so. Und so stand ich jetzt dort und dachte, hoffentlich kommt jetzt so ein Auto, weil es fahren ja tausende Autos da an diesen hohen Straßen vorbei. Und tatsächlich, irgendwann mal kam dieser Kleinbus mit diesem Nummernschild dort an und hielt auch an. Und ich stieg als Einziger an der Bushaltestelle auch nur ein. Die anderen die Leute, die dort standen an der Bushaltestelle, die warteten auf die Stadtbusse. Und so setzte ich mich also in diesen Bus hinein. Und es waren schon einige Leute auch in dem Bus. Und interessant, das war eben so besonders, kommt man so schnell ins Gespräch, wer man ist, woher man kommt. Und ja, auch Christ und so. Und wie schnell auch, allein schon in dieser halben Stunde Autofahrt, bis dass wir bei der Kirche selber waren, wie schnell man da dieses gemeinsame Fundament spürt, dieses, wie schnell man warm wird einfach. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann, aber ich habe das so gemerkt, dass man auf einer Wellenlänge irgendwie ist. Das ging so schnell, nur allein in dieser Busfahrt schon. Und dann waren wir in der Gemeinde, der Gottesdienst. Es war für mich persönlich, es war zum ersten Mal sowas erlebt, überwältigend. Der Saal war voll und du hast wirklich Leute von allen möglichen Ecken der Welt. Aus Schweden waren welche da, aus Finnland, aus Amerika, aus Indonesien, von allen Ecken der Welt, natürlich auch aus Deutschland war einer da, auch noch ein paar mehr. Und nach dem Gottesdienst, natürlich, die Leute sehen ja, wer neu da ist und so, und gleich kommt man ins Gespräch und alles. Und bemerkenswert war, was machst du am Nachmittag? Ja, ich sagte, nichts, ich war ins Hotel, ich habe nichts vor, ich bin ja hier allein. Ja, dann komm doch mit, es war eine Frau. Ich habe Geburtstag und wir sind mit der Familie zusammen. Hast du nicht Lust? Wir haben ein Restaurant einen Raum gemietet. Kommst einfach mit. Wir nehmen dich einfach mit. Und so war ich am Nachmittag mit mal auf einer Geburtstagsfeier dort unter Gläubigen. Gespräche. Gut, die meisten dort konnten nur Chinesisch, aber ein paar Leute konnten nicht Englisch dann. Und Es war wunderbar. Es war so interessant, wie schnell man einfach eingeladen wird von ganz fremden Leuten, einfach weil man sich irgendwie vertraut, viel eher vertraut. Und interessant, dann in der nächsten Woche fragten die Kollegen dann auf Arbeit, was ich dann am Wochenende so gemacht habe. Ja, ich sage, ich war auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und so habe ich dann erzählt, dass ich im Gottesdienst war und so weiter. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, es war so bemerkenswert, wie schnell so ein Vertrauensverhältnis unter Gläubigen da ist, dass dieses gewisse Etwas, dieses gewisse gemeinsame Fundament so stark zu spüren war. Bestimmt hat das ein oder andere von euch auch schon erlebt, vielleicht wenn man im Urlaub war oder so, mal Gläubige trifft, wie schnell man sich versteht. Martin Luther hat einmal in einer Tischrede vor der Einsamkeit gewarnt, dass der Einsamkeit zu fliehen sei. Und ich lese, er sagt dort, schwere und große Sünden tun die Leute viel eher, wenn sie allein sind, als wenn sie sich zu anderen gesellen und halten. David wurde zum Ehebrecher und Mörder, als er alleine und müßig war. So oft habe ich erfahren, dass ich eben dann, wenn ich einsam war, in große, schwere Anfechtung und Verzweiflung gefallen bin. Ja, Gott hat die Menschen nicht zur Einsamkeit geschaffen. Gott hat die Menschen zusammen, oder auch Jesus hat seine Jünger nicht als Säulenjüngern ausgebildet, sondern zu einer Jüngerschaft zusammengeführt. Wir brauchen einander, zusammengeschweißt. Und so finden wir jetzt in diesem Kapitel 15, zumindest habe ich mal drei Sachen herausgepickt, die ich etwas näher jetzt erläutern will, drei Punkte, was diese Gemeinschaft, diese besondere Gemeinschaft ausmacht. Natürlich könnte man noch mehr nehmen, aber ich habe einfach, damit es nicht zu lang wird, nur auf mich auf drei Sachen beschränkt. Das erste ist eben, was ich schon eben angeschnitten habe, diese besondere Verbundenheit untereinander, dieses besondere Etwas, was diese besondere Verbundenheit ausmacht. Paulus sehnte sich, diese Lieben dort in Rom zu treffen, zu sehen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, diese enge Verbundenheit. Und er sagt es im Vers 30, und ich lese den Vers 30 nochmal aus der Schlachterübersetzung. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Es ist also die Liebe, die diese besondere Verbundenheit, die der Geist wirkt, unter den Christen ausmacht. Und ganz am Anfang, im ersten Kapitel, diese Stelle, wo er das auch sagt, dass er diese Sehnsucht hat, die Gemeinde dort zu besuchen, im Vers 12, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und durch meinen Glauben, den wir miteinander haben. Das ist dieses Gemeinsame, was sie verbindet. Die Liebe und dieser gemeinsame Glaube. Und genau hier eben zeigt sich diese Verbundenheit, wie Paulus es sagt. Nun, auch in dieser Corona-Zeit hat man vielleicht hier und da mehr auch diese Verbundenheit gespürt, dass wir jetzt bei uns hier auch die Rheinacher Gemeinde einfach mitgeschaut haben, im Gottesdienst dabei waren. Oder auch sonst haben wir zum Beispiel auch mal in einem anderen Gottesdienst, in Espelkamp, wo Freunde von uns in der Gemeinde sind, mitgeschaut und den Gottesdienst im YouTube nachgeschaut. Und so war man irgendwie auch näher zusammen, weil einfach mal auch bei anderen mit reingeschaut hat und kennengelernt hat, wie die es so haben. Es ist also eine Verbundenheit, die durch die gemeinsame Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus das gemeinsame Fundament hat. Jesus Christus ist also diese Person, zu dem jedes Mitglied der weltweiten Gemeinde eine persönliche Beziehung hat. Nun fragt sich vielleicht jemand von uns hier, ich weiß es nicht, bei mir ist das nicht so. Ich merke davon nichts. Ich habe da keine besondere Liebe oder eine besondere Verbundenheit wie zu anderen Leuten. Also da ist nichts anders. Dann fehlt dir sicher diese Verbindung zu Christus. Denn er hat durch den Tod am Kreuz auf Golgatha für deine und meine Sünden bezahlt und hat diese Liebe in den Menschen zugänglich gemacht. Und du darfst auch diese Liebe bekommen und haben. Vielleicht fragst du dich, wie geht das? Wie soll man das anstellen? Wie kann ich das machen, wenn ich das jetzt einfach will? Nun, auch dazu hat der Paulus in demselben Römerbrief ein paar Seiten vorher etwas geschrieben. Nämlich im Kapitel 10, ein paar Seiten zurück. Dort in den Versen 9 bis 10, in den zwei Versen, sagt er es ganz deutlich, wie einfach das ist. Denn wenn du mit dem Munde bekennst, Vers 9, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und dann Vers 10, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Eigentlich das Gleiche, nur etwas anders gesagt. Ja, ist das alles? Ist das wirklich so einfach? Ja, klar, das ist alles. Aber ich würde sagen, man muss alles anschauen. Ja und nein vielleicht. Auf der Ja-Seite sei gesagt, dass genau an diesem Bekenntnis, was hier erwähnt wird, dass Jesus Christus der Herr ist, sich die Geister dieser Welt scheiden. An dem steht und fällt alles. Entweder man hat alles oder man hat gar nichts. Man hat nichts. Und genau das wollen ja so viele vermeintlich ähnliche christliche auch Religionen nicht wahrhaben oder nicht bekennen. Es gibt da so viele menschliche Konstrukte, die Ausflüchte bieten, wie dass Jesus nur ein geschaffenes Wesen sei, zwar schon Gottes Sohn, aber ein geschaffenes Wesen, oder dass Jesus nur ein ganz hoher Engel ist, oder dass er ein guter Prophet war und, ich denke, ihr kennt das alles, und auch die Religionen, die sich da zu bekennen. Aber genau das ist ja das, was diese Religionen nicht aussprechen wollen, dass Jesus Christus der Herr ist, dass mein Gott ist, Jesus Christus Gott ist. Nun gibt es vielleicht auch den Einwand, dass man sagt, okay, das hat ja Paulus gesagt. Jesus hat von sich selbst nie gesagt, er sei Gott. Und das habe ich auch oft schon mal gehört in so Apologetik-Debatten. Und dann nehmen wir doch Johannes 10, Vers 30, wo Jesus selbst sagt, ich und der Vater sind eins. Er stellt sich also auf einer Ebene mit dem Vater. Er sagt damit sehr deutlich, ich bin Gott. Ich bin wie der Vater. Nun, ich hatte gesagt, auf der einen Seite ja, mit dem Munde bekennen, dieses Bekenntnis, und auf der anderen Seite auch nein, das Bekenntnis alleine, wenn man es nur mit dem Mund, die Laute ausspricht, sind keine magische Formel. Das bringt es auch nicht. Wenn wir diese Verse anschauen, dann heißt es dort in diesen beiden Versen immer wieder, und in deinem Herzen glaubst. Und wenn man von Herzen glaubt, das geht also beides zusammen, mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben, dann wirst du gerettet. Dann bekommst auch du diese Liebe und wirst merken, dass da eine besondere Verbundenheit unter den Christen ist und worin diese begründet ist. Natürlich sind die Christen keine perfekten Leute, das wissen wir alle. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten und Schwächen, ich auch, wir kennen das alle. Und man muss da jetzt nicht irgendwas ganz Heiliges erwarten, wo niemand sich streitet oder so. Aber das Großartige ist ja gerade, dass so unterschiedliche Menschen zusammenkommen können und sich gut miteinander verstehen und auch durch schwierige Sachen, durch Streitigkeiten, diese überstehen und Vergebung finden können miteinander. Und nun komme ich zum zweiten Punkt, den ich aus diesem Text herausgreifen möchte, dass einander dienen in der Gemeinschaft wichtig ist. Einander dienen. Gary hatte das vorhin schon im Vorwort kurz auch erwähnt. Ein wichtiges Kennzeichen eben einer dynamischen und gesunden Gemeinde ist der Dienst in der Gemeinde. Einfach gesagt, nicht passiv da hocken und sich bedienen lassen, Konsumchristen sein, sondern auch mit dem, wo man kann und was man kann, mit anpackt. Tatkräftig dabei. Ich meine, das ist ja in jedem anderen Verein das Gleiche. Wenn man jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, fällt mir gerade ein, Fußballverein oder so, da muss der Rasen gemäht werden, das muss jemand tun. Da müssen Aufgaben erfüllt werden, da muss jemand das Vereinsheim sauber machen, das muss auch jemand tun. Und dort gibt es eben auch Aufgaben, die von den Gemeindemitgliedern dort oder den Vereinsmitgliedern gemacht werden müssen, damit die Maschinerie funktioniert. Und ebenso ist es natürlich auch in der Gemeinde Christi. Wenn es einen Gottesdienst geben soll, dann muss irgendjemand bereit sein, ein Lied zu spielen oder auch eine Predigt zu machen oder die Leitung zu übernehmen und so weiter und so fort. Im Allgemeinen, zumindest sehe ich so ein bisschen den Trend, auch in der heutigen Zeit ist es so, dass bei den jungen Leuten heute eher so dieses sich nicht binden, so nicht irgendwo verbindlich sich fesseln lassen, an eine Aufgabe oder an einen Verein zu gehen oder auch irgendwo sich eben binden zu lassen. Lieber unverbindlich, zum Beispiel in ein Konzert zu gehen, man hat ja Eintritt gezahlt, setzt sich hin und geht danach wieder, oder Theater, Kino, und selbst wenn man danach einen Saustall hinterlässt, mit Popcorn und Getränken, ist ja egal, ich habe meinen Eintritt gezahlt. Es gibt ja sicherlich eine Putzfrau, die putzt das ja dann irgendwann. Und so dieses Unverbindliche. Aber so soll es in der Gemeinde Christi absolut nicht sein. Jeder von uns hat eine Gabe bekommen und soll diese auch einsetzen, zum Gemeinwohl und zum Gemeindeleben beitragen. Paulus in unserem Vers, in unserem Text, jetzt hier im Vers 25, 26 und 27, lese ich nochmal, sagt: Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem, den Heiligen zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Nun, auch wenn Paulus noch so gerne, und das hat er jetzt schon mehrfach bekundet, nach die Gemeinde dort in Rom besuchen und sehen will, will er jetzt doch noch zuvor nach Jerusalem reisen, in die entgegengesetzte Richtung. Und jetzt bitte ich Eduard kurz das Bild mit der Karte zu zeigen, damit man das mal sieht. Genau. Interessant, auch in Römer 16, im nächsten Kapitel, Vers 1, heißt es: Ich befehle euch unsere Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde von Krenchrea ist, dass ihr sie aufnehmt in den Herrn. Krenchrea? Oh, was? Ah, kommt gleich. Und hier sind sich die Ausleger einig, dass das wohl der Hinweis darauf ist, dass hier Paulus auch den Römerbrief geschrieben hat und sich dann aktuell auch dort befand. Und sobald die Tinte getrocknet war, der Brief in den Umschlag war, genau, Krenchrea, seht ihr da, bei Korinth in der Nähe. Und sobald eben der Brief fertig war, diese Schwester Phöbe sich auf den Weg macht. Und dann das nächste Bild. Genau, da Korinth, Krenchrea ist jetzt hier auf dieser Karte nicht zu sehen, sich aber dann auf den Weg macht nach Rom, oben links, und den Brief überbringt. Paulus aber sich auf den Weg macht, oben über Mazedonien, Achaia, nach Jerusalem, dort den Heiligen zu dienen. Komplett in die entgegengesetzte Richtung und auch noch viel weiter. Denn von da, wo er bereits war, in Korinth nach Rom, wäre es ja deutlich näher gewesen. Und da hätte er ja auch sagen können zu der Schwester Phöbe: Du, komm, wir machen das so, ich nehme den Brief, ich wollte ja sowieso nach Rom reisen, es ist sowieso schon viel näher und ich habe ja bereits die halbe Strecke schon, geh du nach Mazedonien, Achaia, bei den Gemeinden vorbei, sammle die Spenden ein und bring sie nach Jerusalem. Das wäre ja aus seiner Sicht eher logischer, denn auch sie würde dort von den Juden nicht angefeindet werden wie er. Für sie wäre das ja lange nicht so gefährlich wie für ihn. Nein, ich kann es also ausmachen, das Bild. Nein, Paulus wollte persönlich diese Sammlung überbringen, was ihm sehr wichtig war, und überall auch dort durch die Gemeinden reisen, wo wir an anderen Stellen in der Apostelgeschichte lesen, und den gläubigen Juden dort zu dienen. Der Dienst. Paulus standen seine Wünsche nicht an erster Stelle. Auch wenn er noch so gern lieber nach Rom gereist wäre, macht er doch noch diesen Weg nach Jerusalem, um dort den Heiligen zu dienen. Er sah seinen Dienst als von Gott und er tat ihn auch. Auch wenn es ihm jetzt nicht unbedingt leicht fiel, denn er hatte ja, wie wir im Text ja gelesen haben, eine böse Vorahnung, dass ihm in Jerusalem die Juden dort keinen wohl großen Empfang, also die ungläubigen Juden, keinen netten Empfang bereiten würden. Ich lese nochmal kurz diese Verse. Ich ermahne euch, Vers 30 und 31, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott, damit ich errettet werde von den Ungläubigen in Judäa und mein Dienst für Jerusalem tue, den Heiligen willkommen sei. Also er ahnt schon, dass da irgendwie er nicht unbedingt willkommen geheißen wird in Jerusalem von den ungläubigen Juden, dass es für ihn brenzlig werden könnte. Nun, inwieweit lasse ich mich in die Gemeinde, in den Diensten einbinden? Inwieweit mache ich es verbindlich, dass ich mich für eine Aufgabe verpflichten lasse? Nur solange es mir passt oder nur solange es mir Spaß macht oder ich Zeit habe? Muss sich jeder selbst die Antwort geben. Dieser Dienst sollte natürlich nicht gezwungen sein, das bringt es auch nicht. Er sollte aus Liebe sein, und dazu gehört aber auch, und das merke ich bei mir natürlich auch, dass man sich schon mal dann und wann in den Hintern treten muss und sich selber mal Schubs geben muss, um seine Bequemlichkeit und Komfortzone mal zu überwinden und den Dienst zu tun. Paulus an dieser Stelle ist uns ein sehr großes Beispiel. Trotz dieser Gefahr, die er dort sieht, geht er diesen Weg. Er weiß, es ist sein Dienst und er will diesen Weg gehen. Und ich will uns einfach das als Motivation darstellen, Ein Beispiel fiel mir ein, wenn die Jungs, hauptsächlich Jungen in dem Alter von 16 bis 18 sind oder so, nicht bei allen, aber bei vielen, dann ist so dieses Bodybuilder-Blut gerade drin und dann hat man diese Idole mit den großen Muskeln und so vor sich und man hängt sich vielleicht noch ein Poster hin, das strebt man an und das motiviert umso mehr, die Trainingszyklen nicht zu verpassen oder nicht auszulassen, ebenso ein Idol, dem man entgegenarbeitet oder sowas. Bei den Mädchen natürlich auch, irgendwelche Influencer, die man immer anschaut, wie toll sie sind und wie sie aussehen und so weiter und so fort. Ebenso ein heftiges Idol, so ein heftiges Beispiel möchte ich euch in Paulus darstellen, wie er sich aufgeopfert hat für den Dienst, wie viel mehr, als ich es vielleicht tue. Natürlich. Natürlich auch diese finanzielle Gabe, die wir dort erwähnt finden, die gesammelt wurden für die Juden in Jerusalem, ist auch ein großer Dienst, ein anderer Dienst, aber auch ein großer Dienst, eine Liebestat. Wohl in den Griechenland und Asien war die Verfolgung nicht so groß, den Gläubigen ging es dort besser, als in Jerusalem direkt. Und die Gläubigen in Jerusalem, denen ging es schlechter, deswegen wurde für die dort auch gesammelt, dass dort diese Gabe überbracht wurde. Aber das nur am Rand, da will ich jetzt auch nicht tiefer eingehen. Dann noch ein dritter Punkt, den ich mir herausgegriffen habe, einander ermutigen und sich aneinander freuen. Vers 32 sagt er das, damit ich mit Freuden zu euch komme, nach Gottes Willen und mich mit euch erquicke. Am Anfang in der Textstelle in Römer Kapitel 1 sagt er das auch, lese ich jetzt nicht nochmal. Damit ich mit Freuden zu euch kommen kann und nach Gottes Willen mich mit euch erquicke. Erquicke, dieses Wort haben wir im Deutschen heute kaum noch. Ich glaube, die jungen Leute, weiß nicht, ob sie das überhaupt noch kennen. Aber ich würde das übersetzen mit ermutigen, sich stärken lassen. Und also nach dem Motto, wenn er in Jerusalem das Ganze überstanden hat, diese Gefahr überstanden hat, dann will er mit vollen Segeln durchstarten nach Rom. Und man spürt förmlich eine Entspannung, die er dort, oder eine Erleichterung, die er sich dort dadurch erhofft. Die NGÜ sagt diesen Vers, auch ganz interessant, finde ich sehr gut, trefflich geschildert. Ich lese den Vers 32 aus der NGÜ. Dann kann ich, wenn es Gottes Wille ist, in ungetrübter Freude zu euch kommen und in eurer Mitte eine Zeit der Ruhe und der Stärkung verbringen. Eine Zeit der Ruhe und der Stärkung. Und auch das ist Gemeinde und gehört zur Gemeinde. Eine Oase, ein Ort der Oase, ein Ort der Ruhe und der Stärkung. Wo man die Dinge des Alltags, und wir wissen ja, je mehr und mehr auch der Alltag uns einnimmt, in dem Berufsleben, bei den Männern, wie viel die Arbeit an Zeit kostet oder auch sonstige Termine, die Schule und so weiter, dass wir hier den Stress des Alltags einfach ablegen können, uns auf Gott konzentrieren können, neu stärken und füllen lassen können, so wie der Sarah sagte, füllen lassen können. Und natürlich auch an den Geschwistern und an der Gemeinschaft untereinander erfreuen und sich ermutigen. Dazu gehört natürlich auch, dass man fürsorglich miteinander umgeht, die Not des anderen sieht, auch teilt. Und das ist auch etwas, das wir oder wir als Familie hier sehr, sehr geschätzt haben in der CGD vor allem. Dieses, dass man sich kennt, dass man sich wirklich auch namentlich kennt, dass man sich gegenseitig auch kennt, was einen beschäftigt, wo derjenige oder der andere irgendwo zu kämpfen hat. Jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen, jeder hat seine Schwierigkeiten irgendwo. Aber natürlich auch Freuden zu teilen, ein Zeugnis teilen, das haben wir hier wirklich sehr, sehr, sehr positiv in den Jahren erlebt. Einfach wollte ich so weitergeben als Dank auch. Nun, Paulus muss es wohl auch ähnlich ergangen sein. Er ist ja viel herumgereist und er war sicherlich auch irgendwann müde. Und wenn ich das mir so angucke, ich meine, die Distanzen sind ja immens, wenn man diese Reisen, die der Apostel Paulus gemacht hat, erste, zweite und auch dritte, anschaut, wie viele Kilometer und wie viel Strecke das war, die er zurückgelegt hat. Und diese Transportmöglichkeiten, die wir heute kennen, gab es ja damals noch nicht. Und er war sicherlich auch müde von dieser Reise und brauchte auch mal einfach Stärkung und Ermutigung. Und dieses hoffte er sich jetzt dann dort in Rom zu bekommen, diese Ruhe. Diese Offenheit, dass man sich einander aneinander freuen kann oder erfordert auch Offenheit. Natürlich ist jeder von uns auch verschieden. Der eine ist mehr offen, der andere erzählt weniger von sich. Aber das gehört auch dazu, dass man sich öffnet, dass man auch teilt mit dem, womit man sich beschäftigt. Ein weiterer Aspekt, den ich nur ganz, ganz kurz erwähnen möchte und den wir auch schon erlebt haben, ist, was diese Erquickung komplett verhindert, was diese Stärkung in der Gemeinde absolut wegnimmt, und das ist Streit oder Unfrieden in der Gemeinde. Wenn das in der Gemeinde herrscht und um sich greift und zu einem größeren Problem wird, dann ist dieses nicht mehr eine Oase oder ein Ort, wo man gerne hingeht. Und das haben wir eben auch in der Vergangenheit, in der vorherigen Gemeinde sehr stark erlebt, dass dieses erbaut werden oder dieses sich aneinander freuen oder so ganz gefehlt hat. Natürlich mit ein paar Leuten, mit denen man sich verstand, mit denen man einer Meinung war, vielleicht schon noch, aber wirklich so nach dem Gottesdienst oder so hat jeder nur zugesehen, dass er schnell die Tür gefunden hat und nach 5 Minuten waren 700 oder 1000 Leute weg und der Raum war wie leergefegt. Und wenn man dann noch 10 Minuten vielleicht mit jemandem gestanden hat, wurde man schon vom Ordner rausgebeten, dass er doch die Tür zuschließen wollte. Paulus freut sich nun auf diese Reise nach Rom, und freust du dich auch, die Mitglieder immer wieder hier zu treffen am Sonntagmorgen? Nun möchte ich zusammenfassen und zum Ende kommen. Das Thema war ja Sehnsucht nach Gemeinde oder Gemeinschaft. Worin unterscheidet sich die Gemeinde von anderen Interessengemeinschaften insbesondere? Was macht diese Sehnsucht nach Gemeinde wirklich aus? Und da hatte ich dann 3 Punkte. Der erste war diese besondere Verbundenheit, die das ausmacht, das gemeinsame Fundament, diese gemeinsame Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Der zweite Punkt, einander zu dienen. Und wenn man auch miteinander im Dienst ist, merkt man auch, wie man mehr zusammengeschweißt ist, wenn man miteinander arbeitet, miteinander Projekte durchführt, vielleicht mal ein gemeinsames, ich kann mich noch gut erinnern, wo wir gemeinsam den Garten hier gerodet oder, wie soll ich sagen, gepflegt haben. Das war eine tolle Gemeinschaft. Ich erinnere mich immer noch an diesen einen Samstag. Es war wirklich schön. Und dann der dritte Punkt, einander ermutigen und sich aneinander freuen. Und hier könnte man sicherlich, wie ich schon sagte, noch mehr Punkte anfügen. Lasst uns aber gerade auch in diesem Jahr, das durch diese Corona-Pandemie sehr gezeichnet ist, nochmal neu und besonders aufmerken und unser Augenmerk darauf richten, dass jeder bei sich selbst anfängt zu prüfen, bin ich das für andere in der Gemeinde, was ich von anderen auch erwarte? Möge Gott dir und mir aufs Neue, aufs Herz legen, sich auch in die Gemeinde mit einzubringen, ein Teil davon zu sein und auch zur guten Gemeinschaft beitragen. Und das Geheimnis dabei ist, dass man, wenn man das tut, selbst am meisten der Gesegnete davon ist und den meisten eigenen Segen davon trägt. Amen.